Danke, Sandra. Nimm's ruhig mit. Es ist sehr schön, aber. So, wer mag, kann seine Bibel schon mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 16. Und wir gehen in Vers 13 rein. Aber ich sag's schon mal, dass ihr Zeit dafür habt. Heute haben wir keine PowerPoint. Ich liebe das, wenn wir mit unseren Bibeln unterwegs sind. Ich benutze übrigens meist die Schlachter 2000, manchmal auch die Elberfelder. Gut. 2014, Silvester ist vorbei, wir sind ins neue Jahr gestartet und doch ist das Jahr ja noch sehr jung. Das ist die zweite Predigt in diesem Jahr und es ist so eine kleine Predigtreihe, die ich gestartet habe. Gemeinsam Jesus folgen ist das Thema und wir haben uns letzte Woche beschäftigt schon mit Petrus, aber eben nicht nur Petrus, der ist da immer in den Texten so ganz vorne dran. Ich glaube, der war auch im Leben immer so ganz vorne dran. Das war eher ein lauter Mensch, ein extrovertierter Mensch, aber da waren es eben ja auch Petrus, Jakobus, Johannes und die anderen, wie es da heißt, ist immer gut, die auch mit im Blick zu haben. Und heute ist wieder der Petrus sehr populär hier in dem Text, aber auch hier geht es natürlich um viel, viel mehr als um einen Menschen. Wer letzte Woche aufmerksam zugehört hat, hat ja auch immer wieder den Begriff kleine Gruppen gehört, Kleingruppen gehört. Und das ist für mich und auch die Ältesten eines der wichtigsten Ziele für dieses Jahr, dass wir als Gemeinde weiter wachsen. Wir haben eine Reihe von Hauskreisen, aber wir brauchen für die Zukunft mehr Gruppen. Und so mein Wunsch und mein Traum und was ich so im Geist sehe, so wäre ganz toll, wenn wir Ende des Jahres sagen könnten, wir haben mehr kleine Gruppen als am Anfang des Jahres. Wir haben lebendige kleine Gruppen. Wir haben noch mehr Leute, die sich haben rufen lassen, auch den Dienst eines Kleingruppenleiters oder Leiterin zu übernehmen. Das ist übrigens gar nicht so gewaltig, wie man manchmal denkt. Kommt ja immer darauf an, was man so für ein Bild im Kopf hat, was für ein Hauskreis du so im Kopf hast und denkst, boah, und mein Hauskreisleiter oder meine Hauskreisleiterin hat so viel da geleistet, das kann ich ja nie. Also ich möchte auch jetzt schon direkt am Anfang der Predigt dazu ermutigen, wir werden die Schulung haben. Jetzt im Februar starten wir, erste Donnerstagabend im Februar geht's los, der 6.2., um 19.30 Uhr hier in der Gemeinde, 6 Abende am Stück, da mal richtig Zeit für nehmen. Ach, ich lasse jetzt schon die Liste durchgehen. Ich dachte am Ende der Predigt, aber jetzt bin ich da schon gerade. Ich habe eine Liste vorbereitet und wenn ihr euch eintragt, nur Name und E-Mail-Adresse wäre ganz praktisch, denn das Material ist sehr umfangreich dafür und wer E-Mail-Adresse einträgt, der kriegt das Material auch dann in elektronischer Form. Also es wäre großartig, wenn ihr euch da eintragt. Unser Büro ist ja nicht so stark ausgestattet, so wie ich das bisher gewohnt war in meinem Dienst. Deswegen entschuldigt, dass während der Predigt jetzt hier so eine Liste rumgeht. Aber irgendwo müssen wir es ja hinkriegen mit der Anmelderei und so. Und in Zukunft, denke ich, kriegen wir das auch nochmal anders hin. Ja, und wenn du kein Kleingruppenleiter bist, wenn du nicht denkst, dass du das bist, dann bist du hoffentlich ein Teilnehmer einer Kleingruppe, denn die Kleingruppen, die ich vor Augen habe, beinhalten so vieles, was wir uns wünschen als Gemeinde, nämlich gemeinsam in der Nachfolge Jesu zu sein, gemeinsam im Gebet zu sein, gemeinsam die Geistesgaben zu empfangen, einzuüben, zu trainieren. Ein pastorales Netz zu haben, also ein Netz der Verbindung untereinander, dass wirklich jeder auch einen Platz hat, wo er dazugehört, wo er eingebunden ist und wo man Beziehungen leben lernt und wo wir beten für Verlorene. Wir sind Menschenfischer und dass wir auch einen Ort haben, wo wir so regelmäßig inspiriert werden, für Menschen zu beten, die Christus noch nicht kennen. Also all das ist so drin in dem, was ich so sehe an kleinen Gruppen. Nun aber zum biblischen Text und zur Predigt. Herr Jesus, dein Wort ist lebendig, du bist ja das lebendige Wort und ich bitte dich, dass auch jetzt heute Morgen dein Wort unsere Herzen berührt, auch unseren Kopf, aber auch unser Herz, dass wir dir vertrauen, wie wir das auch im prophetischen Wort gerade gehört haben und dass wir einfach auch ein Ja dazu finden, was du mit uns vorhast, dass du uns auch weiterentwickeln möchtest. Du hast mit Menschen Geschichte geschrieben, von denen wir jetzt lesen werden und du möchtest das auch mit uns tun. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Matthäus 16, Vers 13 bis 19. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Das gebot er seinen Jüngern. Okay, nee, 20 lassen wir jetzt weg. Bis 19, genau. Es gibt eine sehr große Kirche auf dieser Welt, die behauptet, dass Petrus und dann die Nachfolger von Petrus der Felsen sind, auf dem die Kirche aufgebaut ist. Nun ist es immer gewagt, gegen eine sehr große Organisation und auch eine Organisation, die ja auch viel Gutes tut, etwas dagegen zu sagen. Aber ich möchte heute sagen, das ist eine falsche Bibelauslegung. Die Gemeinde Jesu ist nicht gebaut auf Petrus, denn Petrus ist nicht der Felsen, sondern Christus ist der Fels. Man kann das auch im Griechischen nachvollziehen. Ich will euch da jetzt nicht zu viel bemühen damit, aber letztlich, was Jesus hier sagt, ist: Petrus, du bist so ein Felslein, du bist so ein Steinbrocken, und du bist nicht der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Und trotzdem hat es natürlich auch viel mit Petrus zu tun. Da wollen wir jetzt auch gleich mal drüber nachdenken. Aber es ist ganz wichtig festzuhalten, die Gemeinde Jesu, und darum geht es heute, wir wollen gemeinsam Jesus folgen und seine Gemeinde bauen. Das Fundament der Gemeinde Jesu ist natürlich Jesus selbst. Er ist das Fundament und nicht irgendwie ein Mensch oder dann eine Abfolge von Menschen. Das Fundament ist Jesus Christus selbst. Der Fels ist Christus, nicht Petrus, denn Petrus ist ein kleines Steinchen. Im 1. Korinther 3, Vers 11 wird uns gesagt: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und welcher ist? Jesus Christus. Jesus Christus ist der Grund. Er ist das Fundament. Also darauf gründet sich die Gemeinde Jesu. Er ist gestorben für uns, er hat den Preis bezahlt und er ist das Fundament der Gemeinde Jesu durch alle Zeiten hindurch, und auch heute ist das so. Aber nun ist ja doch Petrus hier auch drin und Jesus spricht ihm etwas zu und sagt: Du bist wichtig. Wieso ist Petrus wichtig? Nun, er ist wichtig, weil er ein Mensch ist, der sich hat von Jesus gefangen nehmen lassen. So, das haben wir letzte Woche betrachtet. Gefangen genommen, so wie wir Menschen fangen, Menschen fischen. So hat Petrus sich gefangen nehmen lassen, also überwältigen lassen, natürlich nicht mit Gewalt, aber überwältigen lassen von Jesus selbst. Und er ist zu dem Schluss gekommen: Jesus, du bist der Messias, du bist der gesalbte Retter, du bist der Herr, du bist der von Gott gesandte Retter für diese Welt. Das war das Kostbarste, was Petrus hatte, diese Erkenntnis. Und somit wird Gemeinde Jesu gebaut auf dem Fundament Jesu, aber sehr real und wirklich in echt wird Gemeinde Jesu gebaut durch die Menschen, die diese Erkenntnis empfangen und somit dann die Gemeinde bauen. Denn Christus wird zwar wiederkommen hier auf diese Welt, aber dann in Herrlichkeit und auch um zu richten. Aber jetzt ist die Zeit, dass die Gemeinde gebaut wird durch Menschen, die sich von Jesus haben rufen lassen und die sagen: Ich diene meinem Herrn. Und so wird auch die Gemeinde dann gebildet. Das Fundament ist also Jesus, und der Bauherr der Gemeinde ist auch Jesus. Das finde ich übrigens recht entspannend. Ich meine, meine Leidenschaft ist, Gemeinde Jesu zu bauen. Das ist, seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich recht früh angefangen, in Gemeinde mitzuarbeiten, und dann hat Gott mich berufen und dann habe ich mich ausbilden lassen und bin Pastor geworden. Das ist jetzt meine vierte Gemeinde und das ist meine Hauptleidenschaft. Ich möchte Gemeinde Jesu bauen, weil Gemeinde Jesu ist für mich die wichtigste Organisation, die es hier auf dem Globus gibt. Das mögen manch andere jetzt anders sehen und sagen, ja, Gemeinde und gerade in Deutschland, wie viel Einfluss hat denn die Gemeinde Jesu? Nun ja, irgendwie auf der einen Seite ziemlich wenig. Da gibt es große Wirtschaftskonzerne und da gibt es große Organisationen, die irgendwie doch sehr viel Einfluss haben, aber auf der anderen Seite, wo finde ich denn Wahrheit? Wo werden Menschen gerettet? Wo spielt sich das ab, was nicht nur für diese Zeit, sondern auch bis in die Ewigkeit eine Rolle spielt? Nur in der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist die Säule der Wahrheit, heißt das auch mal in der Schrift. Ohne die Gemeinde Jesu werden Menschen nicht gerettet. Ohne die Gemeinde Jesu kommen Menschen nicht in den Himmel und verbringen die Ewigkeit mit Gott. Die Gemeinde Jesu ist zentral. Es ist das Wichtigste, was es gibt auf diesem Globus. Und ich meine, auch wenn ich hier ein Apple-Gerät benutze, aber Apple wird vergehen. Microsoft auch. Und BMW und Bosch und ich weiß nicht, was so deine Marke ist, die du benutzt und gut findest. Das wird alles vergehen. Das hat alles ein Ende. Das ist sehr zeitlich, sehr begrenzt. Und wir merken ja auch, dass Dinge, wo man früher noch dachte, jo, das ist jetzt richtig gut, dann, ja, dann ist es weg, verkauft an Chinesen und so weiter. Es ist alles unglaublich vergänglich. Aber die Gemeinde Jesu nicht. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht. Deswegen sollten wir auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Wenn du Christus kennst und die Erkenntnis in deinem Herzen hast, ist der größte Schatz, den es gibt. Und das ist der rote Faden deines Lebens. Und damit bist du unterwegs und damit wirst du auch in den Himmel gehen. Das Fundament ist Jesus und der Bauherr ist auch Jesus. Tun wir doch nicht so, als hänge alles von uns ab. Das tröstet mich auch. Denn ich stelle natürlich auch fest, der ich die Leidenschaft habe, Gemeinde Jesu zu bauen, zu entwickeln, zu fördern mit meinem ganzen Leben, dass ich natürlich auch meine Grenzen kenne. Ich bin sehr begrenzt, ein Mensch, in Zeit und Raum gefangen. Älter werdend, da stößt man an Grenzen. Man wird nicht mehr alles im Leben noch tun. Ich werde keine Goldmedaille im 100-Meter-Sprint mehr holen. Das ist irgendwie ziemlich klar. Tun wir nicht so, als hängt alles von uns ab. Und die Gemeinde wird getragen von Jesus. Er ist Fundament und er ist Bauherr und er baut sie. Er führt sie durch Zeiten der Krisen hindurch und baut sie wieder neu auf. Gott schenkt das Wachstum. Er schenkt das Wachstum. Und er schenkt die Gnade. Und jetzt hört mir mal genau zu. Wer ist Reinhold Ulonska? Wer ist Adi Schlitter? Wer ist Norbert Seeland? Wer ist Carsten Buck? Wer sind sie? Begnadete Menschen mit der Offenbarung, wer Jesus ist. Und die Gemeinde Jesu gebaut haben. Ja, das sind sie. Aber der Bauherr ist Jesus. Er baut seine Gemeinde. Und so wichtig die Leiter und Verantwortlichen in Gemeinde Jesu sind, und wir können jetzt natürlich die Ehefrauen hinzufügen und die Ältesten, die Gemeinde Jesu gebaut und getragen haben und so weiter und so weiter. Ja, diese Menschen sind unglaublich wichtig und auf der anderen Seite das Wichtigste ist Jesus. Er ist der Bauherr der Gemeinde. Er schreibt die Geschichte von Gemeinde. Wisst ihr, irgendwann bin ich auch Geschichte in dieser Gemeinde. Es fiel mir jetzt letzte Woche auf, die Homepage der Christusgemeinde Wuppertal, der ich knapp 12 Jahre gedient habe, die ist neu geschrieben worden. Und da gibt's auch so einen Passus, so Geschichte der Gemeinde. Ja, da habe ich ja selber dran mitgeschrieben. So irgendwann schreibst du so Sachen auf einer Homepage, weil Leute fragen sich, okay, wieso ist die Gemeinde? Und ja, und da musste ich doch feststellen, hat mich auch leicht betroffen gemacht, aber dann habe ich mich besonnen auf die richtigen Werke. Also der Passus Carsten Buck ist nicht so groß da drin. Das ist auch nicht so wichtig. Ich bin da jetzt Geschichte. Noch kennen die Leute mich, aber frag mal in 5 Jahren, frag mal in 10 Jahren. Weil das Leben geht immer weiter und Gemeinde entwickelt sich. Und dann, ja, nächstes Jahr, jetzt bald ist das 25-jährige Jubiläum der Gemeinde in Wuppertal. Und natürlich waren wir auch eingeladen, zu diesem Jubiläum zu kommen. Aber wir haben entschlossen, Maria und ich, lass sie mal feiern. Wir sind gerade erst verabschiedet worden im September. Sehr herzlich, sehr schön. Und haben gesagt, wir kommen vielleicht zum 30. oder zum 35. Aber Geschichte geht weiter und ich denke, je älter man wird, desto mehr muss man sich daran auch gewöhnen, dass das so ist. Ich sage nicht, dass man nichts mehr tun soll, genau im Gegenteil. Aber es geht so ein bisschen um die Eitelkeit hier und um diese Dinge und Empfindlichkeiten. Der Bauherr ist Jesus. Er baut seine Gemeinde. Er hat sie gebaut jetzt über 2000 Jahre oder 2000 Jahre etwa. Läuft die Gemeinde Jesus schon und sie wird weiterlaufen. Und darin können wir auch ein Stück weit ruhen und uns entspannen. Es kommt nicht auf den perfekten Carsten Buck an, sondern es ist Jesus Christus, der Bauherr der Gemeinde ist. Die Frage ist nicht, wie lassen wir die Gemeinde wachsen, sondern die Frage ist, wie lassen wir Christus in uns wachsen. Damit wir in den jeweiligen Phasen unseres Lebens immer noch Menschen sind, die positiv sind, die Gemeinde Jesu weiterentwickeln, die vielleicht Förderer dann der nächsten Generation sind, das ist doch entscheidend. Und es ist doch auch sehr entspannend und demütigend, ja, aber doch auch sehr gesund zu wissen, Jesus, du bist der Bauherr der Gemeinde. Nun, wenn also Jesus das Fundament ist und der Bauherr Jesus ist, dann ist doch in unserem Text von einem Aspekt die Rede und das nenne ich mal die Schlüsselgewalt, wo wir dann doch wieder merken, bei allem sich entspannen und Jesus, du machst das schon, dass er sagt, aber ich gebe euch die Schlüssel. Er sagt, Petrus, ich gebe euch die Schlüssel. Ich will jetzt nicht so sehr auf Binden und Lösen und so eingehen, das ist ein Thema für sich, aber der Gedanke des Schlüssels. Wenn Jesus also sagt, ich gebe euch die Schlüssel. Schlüssel stehen für Autorität und Schlüssel stehen auch für Verantwortung. Das hängt immer eigentlich zusammen. Das Furchtbarste ist, wenn jemand Autorität hat, aber nicht verantwortungsbewusst ist. Dann wird er es wahrscheinlich missbrauchen. Schlüssel stehen für Autorität und Verantwortung. Denk doch mal drüber nach. Also sagen wir mal, die unter uns, die Autobesitzer sind. So, wem würdest du denn deinen Autoschlüssel in die Hand drücken? So, nicht jedem, oder? Warum? Weil du schon innerlich vielleicht auch unbewusst scannst, wer ist verantwortungsbewusst genug, wer ist reif genug, dass er das jetzt auch richtig macht und nicht das Auto dann. Es geht ja vielleicht noch nicht mal nur um unser Auto, es geht ja auch um die Verantwortung für den Menschen, der das Auto fährt und vielleicht die Menschen, die auf der Straße rumlaufen und die auch nach dieser Autofahrt hoffentlich noch lebendig rumlaufen können. Wem vertraust du deinen Wohnungsschlüssel an? Ja, das kennen wir doch alle irgendwie, es geht in den Urlaub und man möchte gerne, dass die Pflanzen auch nach dem Urlaub noch grün sind, also gibt man jemanden seinen Wohnungsschlüssel. Und da rattert doch bei uns schon so ein bisschen, jo, das ist eine Person, der gebe ich gerne den Schlüssel. Weil da werden hinterher die Pflanzen noch grün sein. Und es wird doch noch alles in der Wohnung sein. Und mit diesem Gedanken jetzt nochmal wieder zu Jesus. Jesus überträgt uns Schlüsselgewalt für seine Gemeinde. Ich finde, er mutet uns was zu. Ja, er macht uns Mut. Er traut uns etwas zu. Er sagt, ja, ihr werdet Gemeinde bauen. Ich gebe euch die Schlüsselgewalt. Und somit macht Jesus Raum für uns, dass wir uns seiner Sache hingeben und dass wir seine Gemeinde bauen und entwickeln. Ich finde, dass Jesus das unglaublich durchzieht. Ja, also ich habe nun leider auch schon zu viel gesehen, was wirklich gar nicht schön ist in Gemeinde Jesu. Ich dachte, boah, wenn ich Jesus wäre, würde ich denken, oh, jetzt muss ich doch mal eben einmal runterkommen. Da muss ich mal einmal irgendwie die Möbel gerade rücken und was klären und dann schnell wieder hoch. Aber er macht es nicht. Nein, er bleibt dabei. Er sagt, ich habe es euch Menschen gegeben, die ihr mich kennt und ich vertraue euch das an, dass ihr Gemeinde entwickelt, weil Gemeinde ist Jesu Herzschlag. Es ist der Raum, wo Menschen zum Glauben kommen, wo sie in der Nachfolge Jesu wachsen, wo sie Beziehung lernen und wo sie dann auch, ich sag mal, vorbereitet werden für die Ewigkeit. Die Braut Christi, die wir ja auch sind. Ich sehe Gemeinde Jesu ist auch ein Stück weit so Vorbereitungsprogramm, um dann Braut Christi zu sein. Also wir haben eine Schlüsselposition, was Gemeindebau angeht. Der Petrus, den wir in unserem Ausgangstext hier hatten, der hat in seinem ersten Brief Folgendes gesagt, in Kapitel 2, Vers 4 und 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, als zu dem lebendigen Stein, hier spricht Er also wieder von Christus, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und köstlich ist, so lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Also Petrus verknüpft das wieder hier, genau was er selbst erlebt hat. Er hat Christus erlebt als den Messias, als den Retter. Durch die Verbindung mit ihm war seine Leidenschaft da, Gemeinde Jesu zu bauen. Und nun schreibt er es in seinem Brief, wo er schon etwas älter geworden ist, und sagt, ihr seid ja auch gekommen zu dem lebendigen Stein. Ihr seid zu Christus gekommen, den habt ihr verstanden und für den lebt ihr. Und lasst auch ihr euch aufbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Nun, lebendige Steine ist ja nun ein merkwürdiger Begriff. Also ich finde, lebendig und Steine ist also ziemlich das Gegenteil. Ja, hier haben wir viele Steine. Das ist jetzt nicht lebendig. Aber was will denn der Petrus damit sagen? Er will damit sagen, es wird etwas gebaut, die Gemeinde wird gebaut wie ein Haus, wie ein Gebäude, wie ein Tempel, aber das Baumaterial sind Menschen. Das ist das Allerwichtigste. Ich weiß, dieses Gebäude hier ist auch ziemlich wichtig, sonst wäre es jetzt gerade sehr kalt, wenn wir es nicht hätten. Und wir säßen hier auf der Wiese, ist schon wichtig, aber natürlich das Zentralste sind die Menschen. Die sagen, ich gehöre zu Christus, ich baue Gemeinde aktiv mit. Und wie es in der Gemeinde nun mal ist, ist alles freiwillig. Deswegen wirbt er darum, lasst euch aufbauen und lasst euch einbauen als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Das Bild des Hauses ist ein Bild von Verbindlichkeit. Ja, es gibt viele Bilder über die Gemeinde, aber dieses Bild vom Haus spricht eben von Verbindlichkeit. Ich meine, gerade bei so Steinen sehen wir es ja, die Steine sind verbunden mit den anderen Steinen. Und es ist auch nicht so, dass jeder Stein macht, was er will und sagt, also ich will jetzt unbedingt das und ich möchte jenes, ich möchte das, ich will jetzt mal da sein. Ja, dann würde hier alles zusammenbrechen, wenn jetzt jeder Stein mal sagen würde, was er so gerne auch noch alles hätte. So, für ein geistliches Haus, für eine Gemeinde ist Verbindlichkeit wichtig. Damit wir auch gemeinsam dann etwas aufbauen und etwas darstellen von dem Christus, der in uns lebt. Und Verbindlichkeit, habe ich festgestellt, ist nun nicht eine Eigenschaft, die man einfach so bekommt und die man dann immer hat, sondern das ist auch etwas Wachstümliches, wie alle Eigenschaften in uns. Wir wachsen in Verbindlichkeit und Verbindlichkeit wird gerade dann getestet, wenn es mal nicht so nett ist oder wenn da irgendwas ist, was mir nicht so gefällt. Ich meine, theoretisch sind wir alle verbindlich. Aber was ist, wenn etwas entschieden wird, was ich gerne anders hätte? So, dann ist ja der Test der Verbindlichkeit, ob ich dann noch sage, ja, aber das ist ja mein Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Und hier werde ich mich weiterhin einbringen und dabei bleiben. In der Ehe ist es doch genauso. Die Ehe ist der Entschluss zur Verbindlichkeit. Und dann wird es irgendwann immer getestet. Gerade auch durch die Andersartigkeit. Und dann können wir Konfliktfähigkeit lernen, dann können wir vergeben lernen, dann können wir Krisen durchstehen und so weiter. Und daran reifen wir doch. Dadurch werden wir wiederum Christus ähnlicher. Wir sind also lebendige Steine und der Herr ruft uns, dass wir uns einbauen lassen in die Gemeinde, was ja hier auch schon vorhanden ist. Und mein Wunsch, mein Aufruf ist, dass wir uns auch in kleinen Gruppen noch verbindlicher einbinden lassen als bisher. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, die, die noch zu keiner kleinen Gruppe gehören, es mag immer mal die eine oder andere Ausnahme geben, da geht das nicht, das verstehe ich. Aber doch, dass man sagt, okay, ich schließe mich einer Gruppe an oder ich übernehme sogar Verantwortung. Das bedeutet aber auch, dass die bestehenden Hauskreise, die wir haben, dass sie sich auch integrieren lassen in etwas mehr Verbindlichkeit. Also ich habe so ein bisschen grobes Bild bisher von den Hauskreisen und es ist ja doch eher so, dass die Hauskreise sehr geprägt sind, ich sag mal, unverbindlicher von dem, was da abläuft. Und ich glaube, dass Gott uns segnen wird und kräftigen wird, wenn wir hier auch noch mehr in Einheit unterwegs sind. Hinweis auf die Schulung. Diese Woche schrieb mir jemand ein E-Mail, auch als vielleicht Reaktion der Gebetswoche, die ich übrigens auch sehr stark fand, und auf unser Motto. Da schrieb jemand, Menschen zu Jesus führen, ist ja unser erster Punkt. Und jemand schrieb mir, Menschen aus allen Nationen zu Jesus führen. Das gefällt mir gut. Könnte man mal drüber nachdenken, ob man das Motto diesbezüglich noch abändert. Denn auch das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde auch in was den internationalen Bereich angeht, noch weiter wachsen. Wir haben es schon in unserer Gemeinde, es ist sogar eine Stärke dieser Gemeinde, denn die tamilische Gemeinde, die Teil unserer Gemeinde ist, wo wir auch noch manche Integrationsschritte gehen können, vor uns haben, das ist schon etwas Starkes hier in dieser Gemeinde. Und ich würde mir so wünschen, dass wir diese Stärke weiterentwickeln, auch noch was weitere Nationen angeht. Wir sind gekommen zu Christus und er ruft uns, uns einbauen zu lassen als lebendige Steine. Dieser Ruf, wir können ihn auch so umschreiben, um mal ein Bild aus der Fußballwelt zu nehmen, du bist gerufen, von der Tribüne aufs Spielfeld zu kommen. Darum liebe ich Gemeinde auch so. Gemeinde ist, alle können auf dem Spielfeld mitspielen. Also beim Fußball geht das natürlich nicht. Ja, wenn da jetzt 80.000 Menschen, zum Beispiel in Dortmund, ich weiß auch nicht, warum mir das Beispiel gerade einfällt, im Stadion sind und ich meine, wer selber ein Fußballspieler ist, ich habe auch ein paar Jahre als Junge im Verein gespielt, so, es juckt einem schon mal im Fuß, so, ach, den würde ich auch gern schießen jetzt, so, ne? Aber geht natürlich nicht, du bist auf der Tribüne und da sind 22 erstklassige Spieler auf dem Feld, die machen das, ne? Aber Gemeinde Jesu ist so total anders. Gemeinde Jesu sagt, komm von der Tribüne aufs Spielfeld. Sei dabei. Du darfst auch ein Tor schießen. Ja? Und Gemeinde ist so bunt, ist so vielfältig. Es gibt so viele Dinge, die es da zu tun gibt. Und wenn wir uns einbauen lassen als lebendige Steine, Kleingruppen habe ich ja nun schon betont, ist mir auch ganz wichtig, aber natürlich auch an anderen Stellen, wo wir mit unseren Gaben und unseren Fähigkeiten uns einbringen, dann blüht Gemeinde, dann wächst da was. Und das ist jetzt nicht eine verzweifelte Suche nach Mitarbeitern, sondern das ist wirklich von ganzem Herzen so gemeint. Gott hat dich begabt, bring es ein. Lass es lebendig werden mit dem, was du kannst. Vielleicht denkst du, ja, ich kann ja nichts, das glaube ich nicht. Du kannst etwas. Und manchmal denken wir, natürlich auch geprägt durch so einen Gottesdienst, denken wir, ja, Christsein, das ist irgendwie Predigen, Gottesdienst leiten, Lobpreis leiten. Ja, das ist nur ein kleiner Teil von Gemeinde. Gemeinde ist so viel mehr, von zuhören, jemandem begleiten, trösten, Technik. Also ich will gar nicht jetzt alles auflisten, aber Gemeinde Jesu ist, dass wir gemeinsam Gemeinde bauen, dass wir gemeinsam Jesus folgen und seine Gemeinde bauen. Ich möchte mit einem letzten Bibeltext auf die Zielgerade kommen. 1. Korinther 3 und ich lese jetzt nochmal die Verse, wir hatten schon aus diesem Kapitel etwas, 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 16. 1. Korinther Kapitel 3, 11 bis 16. Da ist dieser Vers, den wir schon hatten und dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir haben also hier immer noch das Bild vom Bauen mit verschiedenen Werkstoffen. Und das Fundament ist Christus. Wie ich gesagt habe, der Bauherr ist auch Christus. Wir haben die Schlüsselgewalt. Und jetzt geht es hier um die Bewährung des Dienstes. In gewissem Sinne kann man sagen, dass unsere Ewigkeit auch damit zu tun hat, wie wir mit Gemeinde Jesu umgegangen sind. Boah, das ist eine gewaltige Aussage jetzt, aber das steht ja hier, denn es werden die Werke beurteilt, da kommt Feuer dran und bestimmte Stoffe, die halten ja durchs Feuer hindurch und andere Stoffe, die verbrennen. Übrigens, ganz wichtig, das Thema Errettung, hier geht es hier nicht drum. ne? Sondern selbst jemand, bei dem alles verbrennt, was er so getan hat für die Gemeinde. Und es war alles nichts und es ist alles abgebrannt. Aber wenn du Christus begriffen hast in deinem Herzen, dann wirst du gerettet. Also du bist gerettet. Es geht hier nicht um Werkgerechtigkeit. Es geht nicht darum, ich muss mir jetzt ganz viel anstrengen. Nett sein zu meinem Pastor und ganz viel machen und dann komme ich in den Himmel. Nee, das wissen wir, darum geht's ja nicht. Und doch sagt der Text ja etwas. Also ich war auch noch nicht da, Gott sei Dank, ich bin noch hier, habe noch was zu tun. Keiner von uns war schon da, aber es gibt eine Beurteilung unserer Werke am Ende der Zeit. Und es gibt dann Dinge, die eben Bestand haben und andere, die verbrennen. Und was ich so unglaublich finde, Vers 14, dass hier vom Lohn die Rede ist. Das heißt, es gibt Lohn, es gibt Belohnung für etwas, was wir hier auf Erden getan haben, bezüglich der Gemeinde Jesu, bezüglich Christus. Also ich finde, eigentlich ist es ja schon eine Riesenbelohnung, in den Himmel zu kommen. Ich meine, wer ein bisschen mal so, ich sag mal, in die Abgründe seiner alten Natur geschaut hat, der weiß, Christus war nötig. Ja, den habe ich dringend gebraucht zur Erlösung, das kann ich nicht selber. Und dann in den Himmel kommen zu dürfen, das ist einfach Wahnsinn. Das ist stark, das ist riesig, das ist gewaltig. Und dass nun dieser Christus, der für uns alles getan hat, den Preis bezahlt hat, bis zum geht nicht mehr, dann aber noch sagt, ja, aber was mich richtig freut, ist, wenn ihr da oben ankommt, da möchte ich euch auch noch belohnen. Für das, was ihr mit meiner Gemeinde gemacht habt. Also das finde ich richtig stark. Es gibt Belohnung. Keine Ahnung, wie das aussieht. Also ich meine, wir werden ja nichts mehr mit Neid und Missgunst zu tun haben. Wird nicht so sein, boah, guck mal, boah, was hat der denn da für ein tolles Haus im Himmel? Boah, guck mal, der mit seiner kleinen Hütte und so. Ich meine, das sind ja Gedanken des Weltsystems. Davon sind wir dann befreit. Aber irgendwie ist hier schon etwas, was die Schrift sagt. Also das Fundament, das ist Christus. Und das geht auch nicht mehr durch die Feuerprobe. Aber das, was wir draufbauen, das wird dann nochmal beurteilt. Manche meinen übrigens, wenn man so diesen Text liest, weil am Anfang vom Korintherbrief ist ja dann auch von den verschiedenen Leitern die Rede. Ich bin des Apollos, ich bin des Paulus und so weiter, was da alles so steht. Manche meinen, dass es jetzt also hier bei diesem Bewerten nur um diese Leiter geht. Das ist aber natürlich nicht wahr, weil Gemeinde Jesu kennt nicht dieses Denken. Da gibt es hier den Papst und da gibt es die, haben wir den Begriff Kleriker auch, oder den Begriff Geistliche, den finde ich ja ganz schräg. So, kennt ihr das so? Die Geistlichen. So bezeichnet man ja in manchen Kirchen, zumindest früher, ich weiß nicht, ob es noch so ist, die Pastoren und Priester und irgendwie Verantwortlichen und so. Das sind die Geistlichen. Das ist ja sehr schräg, der Begriff. Ich meine, was sind denn dann die anderen? Die Ungeistlichen oder was? Ich habe auch an irgendeinem Friedhof, ist das nicht sogar hier, so ein Schild gesehen. Es gibt immer an den Friedhöfen, also manchmal war ich schon froh, dass es das gibt, so einen extra Parkplatz, wo der die Beerdigung durchführt, dass er da parken kann. Ist das nicht sogar bei dem, das auch dran steht, für Geistliche? Für Geistliche, okay. Also ihr dürft da auch alle parken. Die Geistlichen. Nein, nein, also die Gemeinde Jesu, vom Anfang her hier, von der Schrift her, kennt diese Unterteilung nicht, die Geistlichen und die Kleriker und die Pastorisierung der Gemeinde. Pastorisiert, ja. Nein, nein, also, wir sind ja nicht Milch, ne? Nein, wovon ich tief überzeugt bin, ist, dass es eine Freistellung von Menschen gibt, die eine Berufung haben und die sich auch ausbilden lassen dafür und die dann mit einfach mehr Zeit und Engagement Gemeinde Jesu bauen können. So verstehe ich das mit dem Pastorendienst. Aber die Pastoren sind nicht deswegen so, weil sie die Geistlichen sind, die anderen sind die Ungeistlichen. Das ist wirklich gefährlich, auch weil Gemeinde Jesu eben aus diesen vielen lebendigen Steinen eigentlich besteht. Und nicht, dass da einer vorne, der macht das alles, ja? Nein, nein, nein. So ist Gemeinde Jesu nicht. Ich möchte übrigens kurz erwähnen, dass, wenn ich jetzt so viel über Gemeinde rede, es jetzt auch nicht nur darum geht, so wie jetzt BFP-Gemeinde ist oder wie Baptistengemeinde ist. Also Gemeinde Jesu hat durch die Zeit immer ganz verschiedene Formen gefunden. Aber der Kern ist immer, dass man sagt, die Menschen, die an Christus glauben, Christus ist die Mitte, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln und dann eben auch gemeinsam Gemeinde Jesu bauen. Und manche heißen dann gar nicht Gemeinde, sind aber Gemeinde von der Schrift her. Das ist, worum es geht. Ich möchte am Ende einfach die Frage stellen und ich werde jetzt keinen Aufruf machen oder so, aber dich fragen, baust du mit? Baust du mit Gemeinde Jesu? Und manche können sich ganz jetzt entspannen und sagen, ja klar, das mache ich ja sowieso schon. Und für manche ist das eine Herausforderung, zu sagen, okay, ich baue bisher noch nicht mit, ich bringe das noch nicht ein, was Gott mir gegeben hat. Dann schau mal, vielleicht bist du in einer Lebenssituation, wo das nicht geht. Möchte ich auch nochmal erwähnen. Beispiel, jemand hat gerade ein Baby bekommen. Ja gut, da musst du jetzt nicht noch Kleingruppe leiten und Technik machen und so weiter. Also ich denke, das versteht ihr. Aber so grundsätzlich, dass wir doch sagen, ich baue mit. So wie meine Kraft mir das noch ermöglicht, so wie ich das kann. Und wenn ich älter bin und habe nicht mehr viel Kraft, dann kann ich ein Förderer der Gemeinde sein. Ich kann ein Fürbitter für die Gemeinde sein. Ich kann ein Förderer für junge Menschen sein. Ja, das kannst du immer noch tun. Du kannst Seelsorge per Telefon geben und. Da gibt es so viel. Und es macht einen großen Unterschied, ob du das tust oder ob du jetzt schon sagst, nein, ich bin nur noch auf der Tribüne und Gott kann mit mir nichts mehr machen. Das ist nicht die Wahrheit. Baust du mit? Und natürlich auch die Frage, bist du dabei, dich in Kleingruppe in dieses Abenteuer mit reinzubegeben. Wenn die Schulung kommt, die ganze Gemeinde ist eingeladen, auch darüber hinaus, wer noch nicht Mitglied ist, ihr seid herzlich eingeladen und dass wir uns in diesem Jahr auf den Weg machen, um auch diesen Bereich, den ich für einen grundsätzlichen Baustein der Gemeinde halte, weiterentwickeln. In Jesu Namen. Amen. Jesus, wirke du bitte mit deinem Wort in unseren Herzen. Jeder von uns an einem besonderen Punkt. Und wir danken dir, Herr, dass dein Wort in uns wirkt und das ist entscheidend. Amen.